Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 22. April. Heute geht's bei uns um Folgendes: Grünes Licht für die jüngste Etappe der Velo-Offensive. Bern plant stadtweit 6 weitere Velostraßen.
Das sind die wichtigsten Veloverbindungen in der Stadt. Das sind vor allem Quartierstraßen, wo der Veloanteil sehr hoch ist und auch relativ wenig Autofahrende.
Und immer wieder kommt es vor, dass Gewalttäter vor Gericht lachen. Der deutsche Kulturtheoretiker Klaus Teweleit hat ein Buch zu diesem Phänomen verfasst.
Das hat die Funktion, dass keine Empathie auftaucht mit den Opfern, dass dieses Lachen so übermächtig, dass es jede andere Emotion wegschwemmt.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Kanton Bern habe letztes Jahr großzügig Corona-Kredite ausgezahlt, laut der Zeitung Der Bund, ohne die Anträge genau zu kontrollieren. Mittlerweile sei klar, unter den Anträgen gab es Dutzende Betrügereien. Die zuständige Staatsanwaltschaft spreche von über 80 Verfahren, die angelaufen seien. Rund 12.000 Kredite hat der Kanton Bern letztes Jahr gesprochen, somit sei der Anteil an Unregelmäßigkeiten wenig erheblich. Bernmobil steckt in den roten Zahlen. Letztes Jahr hat das Transportunternehmen rund 20 Millionen Franken Verlust gemacht. Im vergangenen Jahr konnte Bernmobil rund 30% weniger PassagierInnen befördern. Das Loch in der Kasse könne das Unternehmen laut eigenen Angaben dank Rückstellungen größtenteils selbst decken. Für rund 500.000 Franken musste es jedoch Unterstützung beim Bund beantragen. Vor rund 5 Jahren fuhr ein Attentäter mit einem Lastwagen in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Personen kamen damals ums Leben. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Unter anderem die Deutsche Tagesschau berichtet heute, dass ein mutmaßlicher Komplize des Täters in Italien verhaftet wurde. 8 weitere Helfer werden sich ebenfalls vor Gericht verantworten müssen. Bei Protesten für die Freilassung des russischen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny wurden gestern über 1500 Menschen festgenommen. Darüber berichtet unter anderem SRF News. In mehr als 200 russischen Städten gingen Menschen auf die Straße, um ihre Unterstützung für Nawalny kundzutun. Dieser befindet sich derzeit schwer krank in einem Gefangenenlager. Medizinische Versorgung werde ihm größtenteils verwehrt. In Indien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen rasant an. Alleine gestern seien über 300.000 Neuansteckungen gemeldet worden. Laut der deutschen Zeitung Die Zeit gäbe es in Indien vielerorts kaum Kontaktbeschränkungen. Masken würden selten getragen. Zudem verschärfe eine neue Mutation die Lage. B.1.617 sei besonders ansteckend. Das vergangene Jahr sei in Europa das wärmste gewesen seit Beginn der Aufzeichnungen. Darüber informierte heute der europäische Klimawandeldienst Copernicus. Vor allem der Winter sei wärmer gewesen als in anderen Jahren. Zudem sei noch nie eine so hohe Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre gemessen worden. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag erwartet uns viel Sonne, das Thermometer steigt auf bis zu 17 Grad und auch am Wochenende gibt es freundliches Wetter, dann bei Temperaturen von bis zu 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Bund hat grünes Licht gegeben. Die Stadt Bern kann ihre Velostraßen weiter ausbauen. Nachdem die Stadt im Rahmen eines Pilotprojektes 2 Velostraßen umsetzte, im Langgass- und Breitenrheinquartier, folgen nun stadtweit 6 weitere in den Quartieren Mattenhof-Weißenbühl, Holligen, Bethlehem und Kirchenfeld. Wilmar Rahl berichtet.
die Waldmannstraße in Bethlehem, Teile der Freiburgstraße in Holligen oder die Wabernstraße in Marzilli. Sie alle sollen ab diesem Sommer zu sogenannten Velostraßen werden, wie Jürgen Messmann, stellvertretender Leiter Verkehrsplanung der Stadt Bern, gegenüber Rabe bestätigte. Verändern wird sich damit Folgendes.
Im Moment ist auf Tempo 30 und Rechtsvortritt vorgesehen auf diese Quartierstraße in diese Stadtteile. Und bei der Einführung von einer Velostraße kann man davon abweichen und wird der Rechtsvortritt aufgehoben und entsteht so eine viel komfortablere und sichere Verbindung für den Veloverkehr.
Nun ist der Mensch aber ein Gewohnheitstier, was die Frage aufwirft, ob nicht im Gegenteil die Unfallgefahr steigt, wenn auf bestimmten Quartierstraßen der Rechtsvortritt plötzlich nicht mehr gilt. Jürgen Messmann verneint.
Ja, das ist eine gute Frage, aber bei solchen Gesetzesänderungen wie diese Einführung von Velostraße gab es eine sehr lange Vorlaufzeit. Es gab Pilotversuche in verschiedenen Städten und auch zwei Pilotversuche in der Stadt Bern. Und diese Pilotversuche sind nachher ausführlich ausgewertet worden. Und aufgrund von diesen Pilotversuchen kann man auch sagen, dass die Sicherheit wirklich deutlich erhöht wird und dass auch in der Einführungsphase keine neuen Probleme auftauchen. Also wir sind sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen von diesen Pilotversuchen und das hat uns nachher auch zuversichtlich gestimmt, diese Velostraße jetzt auf mehrere Abschnitte in der Stadt einzuführen.
Weil Velostraßen genügend breit sein müssen, um wirklich sicher zu sein, hebt die Stadt Bern mancherorts Parkplätze auf. An der Wabern- und Landoltstraße beim Marzilli zum Beispiel sollen ab Sommer 30 Parkplätze in der blauen Zone verschwinden. Nun suchen Anwohnende schon heute teils sehr lange nach freien Parkplätzen, vor allem wenn Badefreudige in Massen an die Aare strömen. Befürchtet die Stadt hier nicht verärgerte AnwohnerInnen?
Ja, die Fläche in der Stadt Bern ist natürlich immer beschränkt und sicher im öffentlichen Raum. Also wir müssen da immer eine genaue Interessensabwägung machen. Und in diesen Abschnitten, wo wir diese Velostraße einführen, gibt es sehr viele Parkplätze, aber halt sehr viele auch private Parkplätze. Und diese Belegung von der öffentlichen Parkfelder ist somit nicht im Verhältnis zu der Gesamtanzahl Parkplätze, die es in so einem Gebiet gibt. Also wir erwarten eine Verlagerung vom öffentlichen Raum in privaten Raum und das reduziert diesen Suchverkehr auch.
In den Quartieren stießen die neuen Velostraßen laut Jürgen Messmann auf breite Unterstützung. In den kommenden Wochen werden sie nun öffentlich ausgeschrieben, Einsprachen sind also noch möglich. Die Stadt Bern hofft aber, das Projekt bis im Sommer umzusetzen. Die 6 neuen und die 2 bisherigen Velostraßen der Pilotphase sind ein Pfeiler der städtischen Velo-Offensive, die vor rund 7 Jahren lanciert wurde und die Bern zur künftigen Velo-Hauptstadt der Schweiz machen soll. Ziel ist, dass bis 2030 Velos rund 20% des täglichen Verkehrs ausmachen.
Ja, die Velo-Offensive läuft jetzt ungefähr 7 Jahre und wir haben gerade am Anfang bereits eine sehr starke Steigung beim Veloverkehr feststellen können. Also wir haben auch Zahlen, die einen Anstieg bereits auf 15% belegen können.
So zeigt sich die Stadt Bern zuversichtlich, die verbliebenen 5% bis 2030 noch zu erreichen.
Das war ein Beitrag von Wilmar Rall. Auch mit dem Fahrrad unterwegs sind Mark Ronson and the Business International. Hier sind sie mit The Bike Song.
I run around, round and round, round the town with the pedal to the metal, pedal to wherever. Shooting round the streaky bends, I hear a conversation in my head. Thinking of a place to be, I sing a little melody instead. I won't argue with myself today, my legs are getting some hair. We'll be right back.
of cars cause harm to the planet. Don't you wanna take a joyride on my tandem? Huffy on a huffy, don't I look so handsome? Bikes suffice, they so nice, they priceless. Working on my calves, the triceps, the biceps. Bike past the gas, stop the traffic lights. I get around, round without a driver's license. Hello, you walking? Farewell, I'm hopping. And I'm whipping through the city with a 40 and a 50 party popping on my Willy.
My mom tells me I should stop. The police will never question me, so I'll be fine in this world that we call me.
Rabe Info.
Letzten Dezember wurde der sogenannte Täter von Halle zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Zur Erinnerung, der Mann hatte im Oktober 2019 versucht, in der Synagoge im ostdeutschen Halle ein Blutbad anzurichten. Er tötete schließlich zwei PassantInnen. Beim Prozess, der sich über mehrere Monate hinzog, fiel eines auf: der Täter lachte. Immer wieder kommt es vor, dass Täter ihre blutrünstigen Taten vor Gericht einfach weglachen. Was dahinter steckt, untersucht Klaus Teweleit im Buch «Das Lachen der Täter, Breivik und andere Psychogramme der Tötungslust». Klaus Teweleit ist Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker. Radio Korax hat ihn zur Funktion des Lachens bei Gewalttaten befragt.
Es gibt natürlich sehr verschiedene Formen des Lachens. Aber bestimmte auch Formen, auch die sich bei einer bestimmten Sorte Leute wiederholen. Man kapiert das vielleicht am einfachsten, wenn man etwas heranzieht, was die meisten Leute kennen. Eine Art von Gruppenlachen an dem, was sich Stammtisch nennt. Wenn dieses Lachen da ausbricht, 10 oder 12 Leute, ein bestimmtes Opfer, sage ich jetzt, das sie im Blick haben, lächerlich machen und in dieses schallende Gelächter ausbrechen, das ist eine Emotion, die beseitigt alle anderen Emotionen. Das hat die Funktion für diese Gruppen, dass sie nicht mitfühlen brauchen. Dass keine Empathie auftaucht mit den Opfern. Dass dieses Lachen in der Gruppe ist so übermächtig, dass es jede andere Emotion wegschwemmt und ergibt ein ungeheures Gefühl von Stärke. Das ist dieses Gruppenlachen. Einzeln sehr schwer herstellbar. Aber das Netz hilft inzwischen, dieses Gefühl zu erzeugen, auch beim Einzeltäter. Das Netz ist eine tatsächliche Macht. Dieses Lachen bekommt dadurch eine ungeheure Resonanz. Das heißt, wenn man sich dabei filmt, können potenziell Millionen von Leuten mitlachen.
Sie haben Ihr Buch »Das Lachen der Täter« untertitelt mit »Psychogramm der Tötungslust«. Und wenn wir uns genauer damit beschäftigen, was ist dieses Psychogramm, dann zitiere ich Sie einmal nochmal. Das Gelächter als körperlich-muskulärer sowie auch psychischer Akt hat die Funktion, die Leere augenblicklich zu füllen, sie anzufüllen mit irgendetwas, das sofort spürbar und erleichternd ist. Es hat die Funktion, die Wahrnehmung dieser Leere zu verhindern. Sie würde traurig machen, gelacht wird ganz buchstäblich, um nicht zu weinen, um nicht zu schreien, um nicht zu implodieren in die innere Leere hinein, in der es halt, ich weiß nichts, ich bin nichts, ich habe keinen Ort, ich habe niemanden, an den oder die ich mich wirklich halten kann. Daran anschließend die Frage, diese Art und Weise, wie Sie den Täter darstellen als ja jemand Verunsichertes, Sie benutzen immer wieder die Begriffe Körperganzheit. Was ist denn diese Konstituiertheit, die Sie da festschreiben?
Ja, ich spreche ja vom Fragmentkörper, das ist aus der Psychoanalyse, aus der Kinderpsychoanalyse. Bei jedem Einzelnen kann man zeigen, dass auf sehr verschiedene Weise diese Fragmentierung des Körpers irgendwann in der Entwicklung eingetreten ist. Also Unsicherheit, wo hört der eigene Körper auf, wo fängt die Welt an? Das, was das Schwindelgefühl, das Gefühl, der Boden wird unter den Füßen entzogen, dieses Gefühl findet man bei all diesen Tätern in verschiedener Weise. Bestimmte Zerstörungen, die manche Körper erfahren haben, lassen sich nicht anders beheben als durch Gewaltakte, weil diese Körper zu freundlichen Verbindungen, freundlichen Beziehungen, mit denen andere Menschen sich helfen aus ihrer Einsamkeit, zu denen sie nicht mehr fähig sind. Und dann liegt der Griff zur Waffe nahe als zentralen Objekt, zur Selbstbemächtigung, zu einem Gefühl, da zu sein, real zu sein.
Ich spreche mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit. Gerade klang an dieses Konzept, auf das Sie zurückgreifen, des fragmentierten Körpers und dem Versuch, Körperganzheit herzustellen durch Gewalt gegen andere. In den Beschreibungen, die Sie dafür finden, kommt auch vor, eben, dass eine innere Leere zu spüren sei, dass der Körper fragmentiert ist. Beim Lesen habe ich dabei gedacht, gerade das Fragmentarische, das Ortlose, das Unvollständige sind ja Zuschreibungen, die in antisemitischen Projektionen getroffen werden, die quasi auf die Juden projiziert werden. Inwiefern spielt das denn auch eine Rolle bei Ihren Überlegungen?
Auf wen das jeweils, Sie nennen es, projiziert wird. Der Halle-Attentäter nennt ja zwei: Feminismus und hinter einem stecken die Juden. Der Attentäter in Norwegen nennt die Muslime. Muslimische Attentäter nennen die Christen. Es ist tatsächlich bis zu einem gewissen Grad austauschbar, wer da genannt wird. Es können auch Schwarze sein, andere Rasse. Ein Punkt, der sich am ehesten wiederholt bei allen, ist tatsächlich die Ablehnung von Frauen, beziehungsweise die Angst vor Frauen, die gar nicht persönlich festgemacht ist, sondern so an einem. Dieser ganze Bereich von Weiblichkeit hat immer was Verschlingendes mit Sumpf und Breien und Körperauflösenden zu tun. Zentralangst der sogenannten Faschisten oder rechten Leute ist die vor Körperauflösung. Und da schälen sich für sie zwei Hauptfeinde heraus, Juden und Frauen. Antisemitismus steht im Zentrum bei fast allen, aber Antiweiblichkeit bei allen. Ob das die amerikanischen Incel-Leute sind, ob Attentäter hier, ob bei Breivik, der 120 Seiten schreibt in seinem Manifest Vorschriften, wie Frauen sich zu verhalten haben. Das heißt, der Zentralpunkt da ist, Frauen verlangen Gleichheit. Andere politische Leute verlangen auch Gleichheit oder Gleichberechtigung. Genau das hält der Fragmentkörper nicht aus. Er hält in seiner Zerstörtheit, in seiner Bedrohtheit, Angst vor Körperauflösung die Welt nur aus, wenn sie streng hierarchisch geordnet ist, mit Befehlen möglichst und genau dem Platz, an dem man steht, und das muss hergestellt werden, mit Gewalt und Waffen, und wenn das erreicht ist, kann er befreit auflachen. Frauen stellen allein dadurch, dass sie sagen, Menschen sind gleich, wir wollen Gleichheit, diesen Körpertyp total in Frage. Deswegen stehen sie dort im Zentrum der Feindbilder.
Klaus Teweleit im Gespräch mit Radio Korax haben wir gehört. Mehr Infos zu seinem Buch «Das Lachen der Täter» gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 22. April. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über Roma in der Schweiz. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Gisela Feutz und das Radio Korax in Halle. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.